Vielen Dank, dass wir so gemeinsam singen können, weil ihr uns hier Musik macht. Und dass wir endlich mal Stühle zutragen müssen, ist doch großartig, oder? Können wir uns schon mal dran gewöhnen? Wir beten und arbeiten ja dafür, dass das sowieso irgendwann so wird. Man kennt nicht mehr alle, man hat nicht mehr für alle genug. Darum geht's. Es ist zwar ungemütlich, aber das ist das Ziel, ihr Lieben. Ich bin gestern mal wieder auf der Autobahn 23 unterwegs gewesen. Ich musste nach Elmshorn. Man hat übrigens was verpasst, wenn man bei dieser Herbsttagung nicht war, unseres Verbandes. Und da musste ich mal wieder von der A23 auf die A7. Das ist eine beliebte Staustelle. Weiß nicht, ob jemand die kennt. Morgens ging alles super, abends war es dicht. Und da wurde ich erinnert an ein Erlebnis, das ich da vor längerer Zeit schon hatte. Es muss schon etwa 10 Jahre her sein. Ich stand da so im Stau und hatte es ausgerechnet eilig. Ich hatte einen Termin bei der Hamburger Großstadtmission und war schon spät dran. Man braucht von der Stelle aus nur noch ein paar Minuten dorthin, aber wenn man steht, ist es egal, wie lange die Strecke ist. Und ich dachte so, oh Mensch, wenn man jetzt rechts überholen könnte, ich muss an der nächsten Ausfahrt raus. Oh, aber nein, machst du nicht. Plötzlich kommt einer von hinten rechts vorbei. Ich dachte kurz, wie wäre das, wenn da vorne jetzt die Polizei stehen würde? Ne? Ich dachte, oh, solche blöden Gedanken. Mann, ey, du machst auch selber genug falsch. Was soll das eigentlich? Zack, geht 3 Autos vor mir die Kelle raus. Ich war froh, dass nicht Freude in mir ausbrach, sondern ich mich tatsächlich noch einen kurzen Moment daran erinnerte, du hast überhaupt keinen Grund, dich über irgendwas zu freuen hier. Du kannst froh sein, dass mit dir nicht so umgegangen wird. Was der erlebt hat, kann man sich ja nur vorstellen. Rechts überholen auf der Autobahn ist keine Lappalie im Straßenverkehr. Aber so Schadenfreude, das ist ja schon so eine Sache, finde ich. Ich finde ja eine blöde Sache. Und doch könnte man ja sagen, naja, immerhin freut man sich mal, wenn man denn sonst nichts zu freuen hat. Ja, ob das nun ein Gedanke war oder nicht, in unserem Predigtext für heute kommt das vor. Ich lese uns mal aus dem Lukas-Evangelium, aus einem ganz berühmten Kapitel, die ersten 7 Verse, und zwar Kapitel 15. Da ist von Jesus die Rede. Es nahten sich ihm aber alle, das finde ich in der jetzigen Übersetzung nicht so günstig übersetzt, da gefiel mir die vorige Luther-Übersetzung besser, die das sachlich treffende ausdrückt, allerlei, nicht alle, die da irgendwie hätten sein können, sondern allerlei, also ganz verschiedene Arten von Zöllnern und Sünder, um ihn zu hören. Ja, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Jesus also. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich voller Freude auf die Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht, freut euch alle mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, sagt Jesus jetzt wieder, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, also umkehrt, sein Denken ändert. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Unser Thema heute, Schadenfreude oder Finderlohn. Wir gucken uns zuerst an, was es bedeutet, verloren zu sein und dann gefunden. Verloren. Hier geht etwas verloren. Da waren schon vorher welche verloren gegangen, aus Gottes Sicht. Nämlich allerlei Leute, die mit ihrem Lebensstil zum Ausdruck brachten, auf Gott pfeife ich. Ja? Der mag ja meinetwegen da sein, dann wäre es mir egal. Heutzutage würde man ja sagen, den gibt's überhaupt nicht. trifft man ja bei uns hier einige Leute. Interessanterweise fühlten sich nun gerade lauter von denen, also ja nicht alle, aber lauter von denen, von Jesus angezogen. Sofort sind natürlich die zur Stelle, die für sehr gläubig gehalten wurden. Ich sage das deshalb so, weil mir immer mal wieder Menschen sagen, oh, der ist aber sehr gläubig oder ich bin ja sehr gläubig. Fragt sich ja immer, was man glaubt. Ja, diese waren also sehr gläubig. Die wussten ganz genau Bescheid, wie das mit Gott ist. Tja, und dass das hier gar nicht geht, das wussten die auch. Die wollten ihr ganzes Leben lang nichts von Gott wissen. Was wollen die jetzt hier, wo Jesus ist? Haben doch hier gar nichts zu suchen. Sie fangen an zu murren. Komischer Ausdruck für unsere Ohren. Ein ganz bekannter Ausdruck für die Bibel. Es fängt damals bei der Rettung aus der Sklaverei an für das Volk Israel. Ja, da holt Gott sie aus diesem Land raus und führt sie Wege, um sie zu retten. Und immer wieder sind sie damit unzufrieden. Ja, weil das anders ausgesehen hat, als sie sich dachten. Ja, das sollte leicht sein, das sollte alles schön sein. Ja, nur noch Friede, nur noch Freude, nur noch Eierkuchen, wer auch immer das mag. Ja, so, und dann kommt das anders. Ja, Gott führt gar nicht an allen Problemen vorbei und so. Ja, da kriegt man doch die Krise. Was macht denn der eigentlich? Hat er keine Ahnung vom Leben oder was? Ja, und dann fangen die an zu murren. Ich stelle mir das so vor, so mit zusammengekniffenen Zähnen, was macht der eigentlich hier für einen Mist, du, das kann doch wohl nicht wahr sein. So stelle ich mir das vor. Es ist ja keine offene Frage, so ein Rumgejammer. Ja, so nach dem Motto, Herr, was machst du eigentlich, ich komme damit nicht klar, sondern du hast wieder mal keine Ahnung, hättest du mich mal machen lassen. Ja, es ist also Widerstand gegen Gott, einfach nur Unzufriedenheit und die wird so schön gepflegt. Ja, man kann sich so wohlfühlen, wenn man unzufrieden ist, es ist ja einfach herrlich. Ja, der Pessimist, ne, der nur noch dann Freude hat, wenn er mit seinem schlechten Einschätzung bestätigt wird. Nun haben die Leute ja völlig recht. Die Leute sagen hier etwas völlig Richtiges. Man kann das ja auch mal so lesen, ohne zusammengekniffene Zähne. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Nichts ist richtiger als das. Stimmt, tatsächlich. Bei Jesus sind Menschen willkommen, deren Herz völlig verbogen ist und deren Herz verdorben ist vom Misstrauen gegen Gott. Ja, das ist völlig richtig. Die sind bei ihm willkommen. Ja, und die das gerne anders hätten. Ja, da sagt Jesus, kommt alle her. Herrlich. Ja, die wollen sich doch nochmal mit Gott befassen, obwohl ihr ganzes Leben bisher ein Widerspruch gegen ihn war. Und Jesus sagt, kommt her, kommt an meine Brust. Weil sie eben zu ihm kommen. Weil sie, wenn sie zu ihm kommen, eben zu Gott kommen. Und das gemeinsame Essen drückt dieses Annehmen aus. Er solidarisiert sich mit ihnen, sie sind willkommen. Er steht auf ihrer Seite. Seltsam allerdings, dass die, die meinten, Gott so gut zu kennen, hier irgendwie auf der anderen Seite stehen. Ohne es zu merken. Sie denken, sie stehen auf Gottes Seite, aber sie stehen auf der anderen. Mit ihm Gemurre. Ja, denn sie sagen ja nicht, der nimmt die Sünde an und isst mit ihnen, sondern die sagen, er nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Anklage gegen Gott. Ne, sie wüssten ja schließlich, wie Gott das zu machen hätte, aber wieder mal spielt er völlig verrückt, er hat mal wieder keine Ahnung. Eine direkte Auseinandersetzung bringt hier wohl nichts. Deshalb erzählt Jesus eine seiner Vergleichsgeschichten. Ist es eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wie das in der Luther-Übersetzung überschrieben wird? Soweit, wie wir es jetzt haben, den Text, ja. Ist das das Gleichnis vom verlorenen Schaf? Denn dieses Gleichnis nimmt die Eigenschaft der Schafe auf. Und das ist das Einzige, auch was in diesem Gleichnis deutlich werden soll. Ja, nicht, dass alle, die an Jesus glauben, hat mir gerade neulich wieder jemand gesagt, ja, meine Eltern haben mir beigebracht, wer an Jesus glaubt, ist blöd. So, ja, das ist hier aber gar nicht gesagt. Dass wir alle wie dumme Lämmer da irgendwie rumlaufen. Sondern es ist nur gesagt, dass Schafe alleine den Weg nicht finden. Das ist das Einzige, worum es hier geht. Das Schaf hat alleine keine Chance. Die Schafe haben in der Herde nicht mal eine Chance. Sie brauchen einen Hirten. Ich finde es ja total spannend, im Gespräch mit Menschen diesen Punkt zu entdecken, wo sie das, obwohl sie Gott vielleicht sogar noch total ablehnen, wo sie das eigentlich ahnen, dass man doch einen bräuchte, der den Überblick hat oder der es nochmal anders kann. Schafe gehen immer mal rechts und links nebenbei, bleiben auch mal ein bisschen zurück. Normalerweise passt der Hirte auf. Auch das wird im Gleichnis nicht thematisiert, wie es dem Hirten eigentlich passieren konnte, dass das Schaf verloren geht. Darum geht's nicht. Es geht hier darum, ein Schaf ist verloren gegangen. Was nun? Das ist so wie in unserer Welt. Ja, wer weiß denn von uns schon, warum er... Ich habe das ja auch so empfunden, dass ich mal verloren war, weil ich 20 Jahre lang mit Jesus gar nichts zu tun hatte. Ja, warum er denn verloren ist? Wer weiß denn das schon? Wir wissen das ja noch nicht mal, dass wir verloren sind, bevor wir gefunden werden. Das ist ja das Spannende. So, also darum geht's nicht. Es geht darum, das Schaf ist verloren. Was ist eigentlich, wenn es nicht gefunden wird? Weiß nicht, ob ihr das Gleichnis schon mal so gelesen habt. Man stellte sich vor, es wird nicht gefunden. Es hört auf. Einer hat 100 Schafe und verliert eines von ihnen. Rein wirtschaftlich geht's ja noch, 1%. Schwund ist überall. Ja, man hat ja noch 99. Ich meine, hätte auch schlimmer kommen können. Stell dir mal vor, 5. Ging auch noch. Etwas davon wird deutlich in einer Geschichte, die ich schon mal bei der Allianz Gebetswoche gelesen habe. Die hat mich aber nicht losgelassen für diesen Zusammenhang. Es war am 4. Juli 1854, als Charlie Pease, ein berüchtigter Schwerverbrecher, in London gehängt wurde. Die anglikanische Kirche hatte für alles eine Zeremonie, so auch für Hinrichtungen. Als er also zum Galgen geführt wird, ging ein Priester hinter ihm her und las folgende Worte aus seinem Gebetbuch. Wer ohne Christus stirbt, wird die Hölle erfahren, den Ort endloser Todesqualen, ohne jemals die Erlösung zu empfangen, die der Tod selbst mit sich bringt. Er liest also, wer ohne Christus stirbt, wird die Hölle erfahren, den Ort endloser Todesqualen, ohne jemals die Erlösung zu empfangen, die der Tod selbst mit sich bringt. Plötzlich bleibt Charlie Pease stehen, dreht sich zum Priester, schreit ihn an. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich glaub's nicht. Denn wenn ich das glauben würde, sagt er, dann würde ich auf den Knien durchs Land kriechen. Und wenn es mit Glasscherben übersät wäre, um auch nur einen einzigen Menschen davor zu bewahren. Da stand da nun der Priester. Nur geht's ja gar nicht darum, für mich nicht, ich glaube auch für Jesus nicht, jemanden von der Hölle zu bewahren. Wie auch immer man sich die vorzustellen hat. In der Bibel wird das zwar mit Bildern beschrieben, aber nur, weil wir es mit Worten nicht ausdrücken können. Ja, und die Bilder sind auf unser menschliches Denken beschränkt. Wir haben schlichtweg keine Vorstellung davon, wie es dort ist, wo wir nicht hingucken können. Schrecklich allerdings, ohne Gott sein zu müssen. Man stelle sich zum Beispiel diese Welt mal vor ohne Liebe. Ja, das reicht mir aus. Also wünsche ich niemandem. Nein, Jesus möchte uns gar nicht vor der Hölle bewahren. Das ist gar nicht seine Hauptrichtung. Das ist nur ein Nebeneffekt. Sondern er möchte uns für sich gewinnen. Darum geht es eigentlich. Denn da ist das, was Leben ist. Und jetzt wird hier deutlich, da kann man so schön davon reden, vielleicht sogar noch, was es bedeutet, an Gott zu glauben oder wie furchtbar es da ist, nicht an ihn zu glauben, aber wir machen uns die Finger nicht dreckig. Ja, wir gehen da hinter so einem Hingerichteten her, und zitieren das mal so. Das machen ja die, die hier für besonders gläubig gehalten wurden und sich auch für besonders gläubig gehalten haben, machen das ja hier. Die bleiben stehen bei der Schadenfreude darüber. Tja, ein Mensch geht verloren, hat er nun mal selber Schuld. Tja, ist ja nur gerecht. Nein, sagt Jesus, wie traurig ist das. Und er möchte das Zweite deutlich machen und erzählt deshalb das Gleichnis weiter. Gefunden. Es ist nämlich genau genommen aus meiner Sicht das Gleichnis vom Suchenden oder auch vom Findenden Hirten. So mal die Frage, worauf guckt man eigentlich? Ja, der Hirte, und das ist jetzt ein Missverständnis, das ich einfach mal mit einem Satz ausräumen möchte, der Hirte hat nicht die 99 Schafe alleine gelassen, ohne Schutz. Ja, der hat sich schon in der Höhle eingesperrt oder so, das war damals tatsächlich üblich, aber es war ihm nicht egal, ob die 99 jetzt verloren gehen, darum geht's nicht. Immer bei den Gleichnissen gucken, worum geht es? Es geht um das eine Schaf, das verloren ist. Ja? Und dass die 99 in diesem Sinne jetzt gerade mal nicht im Blick sind, auch wenn sie rummurren, dass der Hirte schon mal wieder wegläuft. Es geht um die Suche des Hirten und vielmehr noch um die Freude, die er empfindet, wenn er das Schaf wieder hat. Der nimmt es sich auf die Schultern, weil es alleine offensichtlich nicht mehr gehen kann. Ja, hat er mit den 99 jetzt so nicht gemacht. Und die 99 könnten auch eifersüchtig werden. Och Mensch, wenn ich doch auch mal wieder so Gottes Liebe erfahren würde. Ja Mensch, die gilt dir auch. Auch wenn du gerade mal nicht auf der Schulter liegst. Aber sprengt schon wieder das Gleichnis, wie wir uns das vorzustellen haben. Ich behaupte, Gott trägt mich auch schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber er drückt das Schaf an sich, er bringt es nach Hause und dann wird eine Party geschmissen. Leute, es gibt, lasst alle stehen und liegen. Wir freuen uns jetzt einfach mal. Ich habe gerade im Sommer mal wieder eine Riesenfreude erlebt. Meine Fußballjungs waren bei einem großen Turnier auf der Insel Fehmarn, Fehmarn Cup. Ja, und ich wusste, dass sie gut spielen können, aber da waren auch Mannschaften, wo ich dachte, naja. Jedenfalls, wir spielten dann gegen eine Berliner Mannschaft direkt aus dem Zentrum von Berlin im Halbfinale. Ja, und die hatten vorher auch da die andere Gruppe gewonnen und so, alles abgenagelt. Und ich wusste schon, also das wird jetzt richtig heftig für die Jungs. Und dann läuft dieses Spiel und es ist also ein herrliches Fußballspiel. Ich habe schon viele gute Spiele gesehen, aber ich hätte jetzt in dem Moment nicht lieber Bundesliga geguckt. Ja, es ging nur hin und her, jeder Spieler musste laufen, auch die faulsten meiner Spieler haben begriffen, wenn du jetzt nicht läufst, verlieren wir. Ja, so, und das ging also von und die spielten einen Fußball, wir hatten wesentlich mehr Chancen, aber der Gegner hatte die besseren Chancen. Einer steht völlig frei vom Tor, der Torwart ist raus und der schießt daneben. Ja, oder die kriegen einen Strafstoß und der haut ihn übers Tor. Ja, also da hätten wir leicht in Rückstand geraten können. Und kurz vor Ende schießen unsere Jungs das 1:0. Ja, und bringen das dann souverän zu Ende und ziehen ins Endspiel ein. Was für eine Freude. Vielleicht könnt ihr das auch als Nicht-Fußballer euch ein bisschen vorstellen. Ja, so. Und es war eigentlich das vorweggenommene Endspiel. Denn im Endspiel, der Gegner war platt. Und meine Jungs fingen gerade erst an, richtig zu spielen. Ja, und haben die dann platt gemacht. So, und haben sie, also was haben die sich gefreut? Und ich muss gestehen, ich habe mich auch gefreut. Ja. Ich habe mich so ein bisschen abseits gestellt, habe die Jungs sich freuen lassen und habe nur noch gestrahlt. Ich sehe es, wenn ich hingucke, sehe ich es auf den Bildern noch. Ich weiß noch genau, wie es angefühlt hat. Und habe mich einfach gefreut, dass sie das so geschafft haben. Wir haben schon oft gut gespielt, aber Turniere gewinnen ist jetzt für uns auch nicht so das Übliche. Ja, richtig Freude. Und immer, wenn ich sowas erlebe, muss ich daran denken, was ist die Freude über diesen Titel, den man hier auf der Erde einheimsen kann, denn gegenüber der Freude darüber, dass ein Mensch von Gott gerettet wird zum ewigen Leben. Das ist doch gar nichts dagegen. Man kann's mal lernen, ja, wenn man für so ein Turnier einen halben Meter hochspringt, ja, dann kann man in die Atmosphäre springen oder in die Stratosphäre, wie man das ausdrücken will. Ja, wenn es darum geht, wie Gott sich freut, das wird dir deutlich gemacht, wenn ein Mensch zu ihm umkehrt und seine Lebensrichtung ändert. Statt vor Gott weg, jetzt mit Gott zu ihm hin. Da platzt der Himmel, ihr Lieben, wird uns hier so beschrieben. Ja, alle machen mit. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, die kommen auch alle. Und die alle für sehr gläubig gehalten haben, die haben sich geärgert. Hat Jesus ihnen doch ihre schöne Schadenfreude zerstört? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Recht muss doch Recht bleiben. Wer Gott nicht will, muss in der Hölle schmoren. So haben die das doch gewollt, diese Zöllner und Sünder. Selbst schuld, das ist doch nur richtig. Nein, sagt Jesus, da ist gar nichts richtig. Alles läuft schief, wenn man das so sieht. Der Ruf durch den Himmel und auf die Erde. Alles ist falsch. Ich will meine Menschen zurückhaben. Ich will sie in Ewigkeit bei mir haben. Ich will dich, sagt er, in Ewigkeit bei mir haben. Dafür ist mir kein Preis zu hoch. Sag mir, was es kostet. Ich zahle. Auch mit meinem Leben, sagt Jesus. Mir ist kein Weg zu weit, deswegen bin ich extra aus dem Himmel gekommen. Ja? Gott sucht uns, macht Jesus deutlich. Und er sucht, das wird in dem Gleichnis nicht deutlich, aber das ist eigentlich die Zielrichtung. Denn jetzt kann man sich mit Schadenfreude daneben stellen und sich sozusagen von Gott weg auf die andere Seite stellen. Oder man bekommt eine Sehnsucht danach, Gottes Freude zu erleben und mitzuerleben. Denn Gott sucht durch uns die Menschen. Durch uns. Problem ist ja nur, wir haben heute schon so viel vor. Ja, wo sollte das noch reinpassen? Ich habe überhaupt gar keine Zeit dafür. Weiß Gott überhaupt, was ich alles auf dem Zettel habe? Ja, und meine Arbeit ist so mühsam. Ja, wie soll ich mich denn da um noch irgendwas anderes kümmern? Und lauter Termine. Und weißt du, und dann läuft der Tatort im Fernsehen. Den darf ich ja auch nicht verpassen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und außerdem habe ich mir das so vorgestellt, es wird alles schön sicher. Ich habe keine Sorgen mehr, weil auch keine Probleme mehr auftreten. Und ich habe auch das schön leicht. Ja, das soll ja nicht mühsam sein im Leben. Nicht, wozu glaube ich denn an Jesus, wenn das Leben denn noch mühsam ist? Tja, Gott, such mal schön. Ich habe was anderes zu tun. Ja, lauter Menschen, die für sehr gläubig gehalten werden, denken so, leben so. Dabei sollten sie mitmachen auf Gottes Suche. Jetzt auf die Gefahr hin, dass ihn einige schon kennen. Ich weiß, von uns kennen ihn welche. Gucken wir jetzt einen Film. Es lohnt sich, den auch nochmal zu gucken.
Es befindet sich ein Schiff in unmittelbarer Nähe. Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote.
Wunderbar. Geben Sie Ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich in 5 Minuten.
Ja, Sir.
Achtung, meine Herrschaften! Achtung! Der Captain hat angeordnet, dass sich alle sofort bei Bootsmann Burlow auf dem zweiten Deck melden sollen, zu einem dringenden Rettungseinsatz. Bootsmann Burlow hat die Rettungsboote klargemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir.
Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Booten. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz.
Aber, Sir...
Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pack zu retten. Zum Teufel mit allen.
Aber, Sir, dieses Schiff ist immerhin...
Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen?
Nein, Sir.
Sinn und Zweck auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock?
Naja, schon möglich. Vielleicht, aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir.
Matrose McMillan, meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr.
Ja, Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind 12 Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Stand des Rettungseinsatzes mitteilen?
Es wurden 3 Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over.
Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden. Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um das sie jeder beneidet. Eine Crew von 64, 24 Rettungsboote. Und sie setzen nur 3 ein.
Macht betroffen, wenn man sich hineinversetzt. Ich habe öfter den Eindruck, dass das Gott so geht, wenn er sich seine Gemeinde anguckt, den Körper von Christus. Corpus Christi. Wir haben die Gelegenheit, nicht stehen zu bleiben bei irgendeiner Schadenfreude, sondern uns mit dem Finderlohn zu beschäftigen. Damit meine ich nicht etwas Ausrechenbares an Lohn, das wir kriegen könnten, als ob wir gefunden hätten. Der Apostel Paulus spricht tatsächlich davon, dass es bei Gott Belohnung gibt. Er hat sich auch mit seinem ganzen Leben abgeackert. Allerdings macht er immer wieder deutlich, diese Belohnung ist nichts Berechenbares, das ich etwa kriege, weil ich bestimmte Dinge getan habe. Sondern es geht hier darum, Gottes Liebe zu erleben und mitzuleben. In Gottes Suche mit hineingenommen zu werden. Ja, wenn ich es für einen Lohn tue, tue ich es wieder für mich. Darum geht's nicht. Gott gibt immer alles. Und wer ihn kennt, der braucht sich um sein eigenes Leben keine Sorgen mehr zu machen. Es geht nicht darum, dass du keine Probleme mehr hast. Ich erinnere an die Predigt von neulich, Probleme sind normal. Sondern darum, dass Gott dir in allem hilft und dich trägt. Und dass du in allem Problemen eine Erfahrung mit Gott machen kannst. Und er wird sich um die Dinge kümmern, die du nebenbei lassen musst, wenn du dich mit der Suche Gottes beschäftigst. So hat Jesus das eindeutig mal ausgedrückt in der Bergpredigt, in der sogenannten Bergpredigt. Nein. Es geht um viel mehr. Gott ist ja der Sucher und der Finder. Um diesen Finderlohn geht's noch viel mehr. Ich habe mal ein Streitgespräch gehabt. Da wurde die Frage gestellt, was hat Gott eigentlich davon, wenn ein Mensch zu ihm umkehrt und auch dazu kommt, ihn zu lieben? Und da hat jemand vehement verfechtet, da hat Gott gar nichts von. Der macht das aus Liebe und er fragt nicht danach, was er davon hat. Daran habe ich demjenigen völlig recht gegeben. Wir tun immer so, als sei Liebe selbstlos. In dem Sinne, dass Liebe bereit ist, alles zu geben, damit es dem anderen gut geht, ist das ja auch so. Da kümmert sie sich nicht um sich selber. Aber wenn du schon mal geliebt hast oder liebst, dann weißt du, wie das ist, wenn es der oder dem, die oder den du liebst, gut geht. Was für eine Freude das bedeutet, wenn es dem gut geht, den du liebst. Du machst es nicht um dieser Freude willen, aber du hast eine Riesenfreude daran. Das ist so ein schwaches menschliches Bild für das, was Jesus uns hier vermittelt. Ja, wenn der Hirte, der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für uns, auf der Suche fündig wird, dann ist das sein Lohn, dass er endlich seinen Menschen gefunden hat. Mehr braucht er auch nicht. Es gibt nämlich auch nicht mehr. Was sollte es sonst noch geben? Wenn er bereit ist, sein Leben zu geben, was könnte Größeres dabei rauskommen, als dass der Mensch entsprechend darauf reagiert? Und darum geht es, sich in die Liebe Gottes mit hineinnehmen zu lassen. Das hat nichts nur mit Pro Christ zu tun. Als ob Pro Christ die einzige Möglichkeit wäre. Nein, da geht es um jeden Tag deines Lebens, um jede Sekunde, die absolut bedeutungsvoll ist, auch wenn du dich gerade nicht gut fühlst. Jeder Moment deines Lebens hat unschätzbare Bedeutung. Und da geht es nicht darum, dass du immer messen musst, habe ich jetzt auch was für den Rettungsauftrag getan? Nein, sondern weil Gott mit dir unterwegs ist. Aber die entscheidende Frage ist eben, lässt du dich in die Suche, in die Suchbewegung Gottes mit hineinnehmen? Auf welchem Weg und mit welchen Möglichkeiten auch immer, ja, die Gott dir geschenkt hat. Was war das eigentlich für eine Freude, als Jesus dich gefunden hat? Kannst du dich daran noch erinnern? Sonst sag ihm doch mal, ach Herr, ich würde auch mich mal gerne mal wieder daran freuen, dass du mich bei dir hast. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott da durchaus Freude dran hat, sich dir nochmal zu zeigen in dieser Weise. Ja, und da lese ich von Leuten wie den rheinischen Pfarrer Paul Schneider, der im KZ noch in der Einzelhaft durch den Luftschacht den Leuten zuruft, Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage, um dann mit Spritzen mundtot gemacht zu werden für immer. Ja. Und manchmal scheuen wir ein Gespräch oder die Wende in einem Gespräch, weil irgendetwas uns abhält, den hat seine Todesgefahr nicht davon abgehalten. Oder ich traf Jugendliche, oder sagen wir mal so, zunächst hätte ich sie fast getroffen, in Henschel-Ulzburg, da wo Andreas Spingler jetzt ist, fast da um die Ecke. Ja, ich bin da mit dem Auto gefahren, um die Kurve, plötzlich laufen da Jugendliche über die Straße und ich hätte sie fast getroffen. Mit dem Auto. Und hat mich richtig erschrocken. Es war glatt, ich musste in die Eisen, ach nee, ging ja nicht, war ja glatt. Ich konnte irgendwie gerade noch ausweichen und als ich da so rumbleierte und wieder den Wagen in den Griff kriegte, kam mir der Gedanke, biege ich da vorne rechts ab. Was soll ich denn da? Ja, da könntest du sie gleich noch treffen. Ja, weiß ich doch gar nicht, ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Biege ich da vorne rechts ab. Na gut, bin ich rechts abgebogen. Jetzt nochmal rechts, das müsste die Richtung sein. Bin ich nochmal rechts abgebogen. Die waren längst da durch so Teiche durchgegangen. Ich wusste überhaupt nicht, wo die gelandet sind. Und plötzlich kommen sie mir entgegen. Bin ich ausgestiegen? Hab sie gefragt, sag mal, seid ihr das, die ich eben fast über den Haufen gefahren hätte? Und sie ganz schüchtern, ganz erschrocken, ja, und so. Ich sag, pass mal auf. Mir wurde ja klar, wie schnell das gehen kann. Es hätte sein können, dass diese jungen Menschen von Jesus nicht mehr hören können, weil das einfach jetzt Schluss ist. Ja, ich hätte jetzt derjenige sein können, der das beendet. So, und dann, da ich immer für solche Fälle Neue Testamente im Auto habe, habe ich zwei mitgenommen und habe gesagt, pass mal auf, bevor ihr tatsächlich mal abtretet von der Erde hier, lest euch bitte noch das durch. Mein Leben hat das völlig verändert. Ich weiß gar nicht, was die daraus gemacht haben oder ob die sich einen Ast gelacht haben. Aber ich muss gestehen, das war mir in dem Moment auch egal. Ja, und solche Gelegenheiten. Ich erinnere mich an eine Frau, die in einer Gemeinde groß geworden ist, ihre ganze große Familie, alle Christen, und sie konnte das selber für sich nicht nachvollziehen und sagte, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Und dann kommt sie durch verrückte Umstände zu uns in die Gemeinschaft, damals an dem Ort, wo ich vorher war. Und beim Abendmahl entschließt sie sich, das doch jetzt für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Die wollte eigentlich in den kirchlichen Gottesdienst. Da war ausgerechnet nicht morgens, sondern abends Gottesdienst. Und dann schickte sie jemand in die Gemeinschaft, in der evangelischen Kirche. Die haben doch da Gottesdienst. Musste sie 2,5 Kilometer laufen, hat sie dann gemacht. Und plötzlich begegnet ihr Jesus. Oder jemand wird ins Bibelgespräch mitgebracht. Und ich denke, oh nein, wir haben heute einen Abend darüber, wie man überhaupt von Jesus spricht. Wie wirkt denn das auf andere, wenn die das mitkriegen? Und das ist ja gar nichts jetzt, was jemanden irgendwie persönlich im Herzen berührt. Nach dem Abend, nee, hat sie mir nicht nach dem Abend gesagt, sondern später sagt sie mir über diesen Abend, das war genau das, was ich brauchte, habe ich da gemerkt. Und vertraut sich Jesus an. Hier habe ich auch schon öfter davon gehört, dass zum Beispiel durch Pro-Christ welche von uns angestoßen worden, sich auf Jesus einzulassen. Oder wir haben Einzelne unter uns, und das könntet ihr aus eurer Gemeinde, aus der Freien Evangelischen Christusgemeinde sicher auch berichten, wo man das noch aus nächster Nähe nachvollziehen kann, wie das gelaufen ist. Und ihr stellt dir vor, Gott will dich an dieser Suche beteiligen. Ich kann nur sagen, es gibt nichts Schöneres. Du musst mir mal auf die Folie wieder stellen. Ach so, einfach durchmachen, meinst du? Gut. Also Schadenfreude oder Finderlohn. Zack, zack und jetzt. Schadenfreude heißt, Verlorene bekommen das, was sie verdienen. Gottes Freude heißt, Verlorene bekommen das, was Jesus ihnen verdient hat. Welche soll die Freude deines Lebens sein?